Natur und Kunst. Aus den Zeiten des klassischen Altertums her hat sich eine Künstleranekdote erhalten, in der erzählt wird, wie ein Maler Früchte so täuschend darzustellen verstand, dass Vögel herbeigeflogen kamen, um an gemalten Beeren zu naschen. Diese Anekdote spiegelt auch heute noch so recht das Verlangen wider, dass die meisten kunstfernen Bilderbetrachter durch die Kunst der Malerei befriedigt sehen möchten. Das Vortäuschen der Greifbarkeit eines gemalten Gegenstandes ist aber bestenfalls nur ein scherzhaft erlaubtes Kunststück, das mit Kunst nicht das Mindeste zu schaffen hat und keinem sonderlich schwerfällt, der das Handwerkliche der Malerei versteht. Wäre in solcher Spielerei die Kunst des Malers beschlossen, dann läge wahrhaftig keine Berechtigung vor, den Künstler anders einzuschätzen als den Verfertiger künstlicher Blumen und Früchte oder den Modelleur der Wachsfiguren eines Panoptikums, was aber durchaus nicht heißen soll, dass die oft sehr mühselige Arbeit solcher Spezialisten nicht sehr viel Können und Geschicklichkeit erfordere. Im Reiche der bildenden Kunst wird anderes erstrebt, und wenn auch zuweilen Maler ihre Freude daran hatten, das Gegenständliche einer Darstellung bis zur Greifbarkeit herauszuarbeiten, so wussten sie doch auch sehr genau, dass der Wert ihres Werkes keineswegs in solcher Naturspiegelung beschlossen war. Ja, es ist wohl anzunehmen, dass manches Werk dieser Art nur entstand, weil Auftraggeber und Käufer die Künstler bedrängten und zu einer Darstellungsweise nötigten, die sie aus freien Stücken kaum gewählt haben würden. Wer das Reich der bildenden Kunst betreten will, der sollte den Zuruf in sich fühlen, den der biblische Moses hörte vor dem brennenden Busch: Zieh deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, den du betreten willst, ist heiliges Land. Was auch ein wirklicher Künstler zu geben haben mag, und sollte es dem Motiv nach noch so nahe dem grauen Alltag stehen, wird immer eine Botschaft der Seele sein, bestünde sie auch nur darin, dass sie sehen lehrte, wie selbst das Hässlichste noch einen Gottesfunken offenbaren kann, der nur im Kunstwerk zu erlösen ist. Um diese Botschaft der Seele handelt es sich in aller Kunst. Die Malerei macht hier keine Ausnahme, so sehr es auch den Anschein haben mag, als reize dem Maler in erster Linie die Wiedergabe farbiger Erscheinungen der Außenwelt, etwa um ihr Abbild dauernd festzuhalten. Ich habe schon dargelegt, dass dieses Ziel, das Festhalten des Natureindruckes, in vollkommenster Weise erreicht sein wird, wenn es eines Tages gelingt, die Fotografie in natürlichen Farben von den Mängeln zu befreien, die ihr derzeit noch anhaften. Dass der Maler handwerklich fähig ist, mit den Mitteln seiner Kunst Gebilde hervorzubringen, die durch ihre Wirkung auf das Auge ähnliche Reizungen auslösen wie die Dinge der farbigen Erscheinungswelt, betraut ihn nur mit der hohen Aufgabe, das Wort der Seele in den Außendingen zu erlauschen, um sodann im Kunstwerk auch anderen von dem Erlauschten Kunde zu bringen. Das, was ich hier das Wort der Seele nenne, wird niemals optischen Apparaten und chemischen Verfahren zugänglich sein. Auch alle geschmackvolle Regie der Bildwirkungsmittel kann dem Wort der Seele, das hier gemeint ist, nicht den ihm gemäßen Ausdruck schaffen. Der Künstler nur kann es in sich aufnehmen und dann im Werke zum Widerklang bringen. Der Wert eines Kunstwerkes wird niemals abhängig sein von dem Grade der Täuschung, die es auf der Netzhaut des Auges hervorbringt, sondern bleibt stets im genauesten Verhältnis zu der Intensität oder auch der besonderen Innigkeit, mit der sein Schöpfer das Wort der Seele in den Naturdingen erfasste und dann im Werke auszusprechen wusste. Der Mensch trägt in sich auf verschiedene Weise die Elemente der gesamten Natur. Was nun im Äußeren zum Künstler spricht und ihm vernehmbar werden will, wird immer gerade dem gleichen, was er als einzigartige Individualität in besonders vollkommener Form in sich trägt. Daher hat die Natur jedem Künstler anderes zu geben. Für jeden Schaffenden, der in Andacht und Hingebung auf das Wort der Seele lauscht, wird es sich in anderer, neuer Weise offenbaren. Wie weit der Maler die ihm in seinem Handwerk dargebotene Möglichkeit benutzen will, Dinge der Außenwelt täuschend und greifbar darzustellen, wird stets davon abhängig sein, bis zu welchem Grade die Erinnerung an Naturgegebenes erweckt werden muss, um vor dem Kunstwerk empfinden zu können, was ein individuell bestimmtes Künstlernaturell zum Ausdruck bringen wollte. Ist das, was der Künstler innerlich als Wort der Seele vernahm, schon durch knappe Andeutungen weiterzugeben, die ihre Ausgestaltung in der Fantasie des Betrachters finden, dann wäre es Sünde gegen den Heiligen Geist der Kunst, eine realistische Wiedergabe der Außendinge anzustreben. Braucht es hingegen den sinnlich schönen Reiz der Oberfläche jener Dinge, aus denen einem Künstler das Wort der Seele sprach, dann bliebe sein Werk unvollendet, wollte er sich mit bloßen Andeutungen zufrieden geben. Die köstlichen Zeichnungen Wilhelm Buschs würden keineswegs etwa vollkommener sein, wenn sie bis ins letzte Detail plastisch durchgebildet wären. Hingegen würde einem Stich Chodowiekis, Anmerkung, Maler und Kupferstecher, 1726 bis 1801, die Vollendung fehlen, fehlte ihm die minutiöse zeichnerische Behandlung aller darauf dargestellten Dinge. Die sogenannte Ausführung eines Bildes ist also immer abhängig von dem seelischen Erleben des Künstlers, von dem, was durch das Bild von Seele zu Seele übertragen werden soll. Die Vollendung ist erreicht, wenn alles im Werke, sei es größten Formates oder nur eine winzige Zeichnung, wirklich ausgesprochen wurde, was der Künstler aussprechen wollte. Nicht das große Wollen allein kann dem Werke eines Künstlers Bedeutung verleihen. Erst dann verdient solches Wollen Beachtung, wenn das Werk alles zum Ausdruck bringt, was gewollt worden war. Es gibt viele Menschen, die künstlerisch zu empfinden fähig sind, und viele, die gar Großes wollen, den schaffenden Künstler macht aber erst die Fähigkeit, Empfundenes und Gewolltes auch ausdrücken zu können, und zwar in der Sprache seiner Kunst, ohne Anleihen in kunstfremden Bezirken. Die Sprache der Kunst hat eherne Gesetze. Nicht anders als in der Musik, wo jede Tonfolge gesetzmäßig begründet sein muss, wenn überhaupt von Kunst die Rede sein soll, wird auch in der Malerei eine strenge Gesetzmäßigkeit verlangt, deren Erfüllung jeder Betrachter am Werke festzustellen vermag, sofern er selbst die Gesetze der Darstellung in der Kunst des Malens kennt, welches Kennen hier ein Erfahren haben bedeutet. Entspricht ein Werk der Malerei diesen Gesetzen nicht, dann ist es in keinem Falle ein Kunstwerk. Mag es auch eine sehr tüchtige Arbeitsleistung sein, mag auch die Darstellung im Beschauer tiefstes, seelisches, aber nicht durch Kunst bedingtes Erleben auslösen. Nur das gesetzmäßig vollendete Kunstwerk kann das reine Kunsterlebnis vermitteln. Ein Beispiel aus der Lyrik möge das verdeutlichen. Es gibt selbst in der reichen Fülle der Gedichte Goethes nichts Vollendeteres als die 8 Zeilen. Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Jeder Zeitungsreporter kann mit Leichtigkeit die Situation beschreiben, die in diesem Gedicht geschildert wird. Keineswegs aber wäre durch solchen Bericht etwa der Inhalt dieses reifsten Werkes der Poesie wiederzugeben. Sein wesentlicher und den Kunstwert des Gedichtes bedingender Inhalt ist vielmehr beschlossen in der vollendeten Komposition der Worte, die nur in dieser immanenten Sprachgesetzen entsprechenden Folge die seelischen Schwingungen auslösen, die jeder Empfindende beim Lesen des Gedichtes erlebt. Nichts ist hier nur Form, nichts nur Inhalt. Form und Inhalt sind untrennbar, zu vorher nie gewesener Einheit verschmolzen. So nur ist reines Kunsterlebnis zu vermitteln. In der Malerei lassen sich von dem Geübten und der Kunstkundigen ähnliche Beispiele in Menge finden. Whistlers feingespielte Farben-Adagios würden auch in der besten farbenfotografischen Wiedergabe ihrer Naturvorbilder niemals zu finden sein. Und die beste fotografische Aufnahme einer Ballettprobe enthält nichts von den sublimen künstlerischen Erlebnissen, die Degas in seinen fast nüchternen Pastellen vermittelt, auf denen eine Bühnenecke, ein Stück Kulisse und ein paar recht wenig schöne Ballerinen zu sehen sind, alles aufgelöst in eine Symphonie sonorer Farbenmassen und distinkter Linien. Was ein wirkliches Kunstwerk an Seelischem zu geben hat, wird ja nicht durch seinen beschreibbaren Schaffensanlass bestimmt. Man muss ein Werk der Malerei als solches sehen lernen, ohne sich durch das gegenständlich Dargestellte und dessen Lebenswerte beirren zu lassen. Den wahren Inhalt eines Kunstwerkes muss man aus seiner inneren Gesetzmäßigkeit erfühlen und darf nicht glauben, die dargestellten Dinge allein machten den Inhalt aus. Auch die in den letzten Jahrzehnten so sehr überschätzte getreue Naturbeobachtung gibt einer Bildtafel noch keineswegs den Rang eines Kunstwerkes. Wo Form und Inhalt nicht eines wurden, liegt noch kein Kunstwerk vor, und der Inhalt eines Werkes der Kunst kann immer nur aus künstlerischen Werten bestehen. Erst dort, wo ein seelisches Erleben, das sich nur mit den Mitteln des Malers übertragen lässt, seinen kunstgemäßen Ausdruck fand, darf von einem Kunstwerk der Malerei gesprochen werden, mag der optische Eindruck eines solchen Bildes zugleich Naturerinnerungen wachrufen oder nicht.